ARD-Radio Wissen. Grünstreifen.
Rainer Schmidt raucht nicht und kifft nicht. Jetzt sitzt er mir gegenüber. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Du hast aber einen Roman geschrieben, der heißt Die Cannabis GmbH. Und in diesem Buch erzählst du die Geschichte vom Düd, ein Typ, der leidenschaftlich gerne kifft und seine Leidenschaft zum Beruf macht. Er wird einer der größten und erfolgreichsten Hanfanbauer Hamburgs. Sein Ziel ist es, das beste und reinste Gras zu züchten. Die Story ist nicht komplett erfunden, sondern beruht auf einer wahren Begebenheit, die sich in Hamburg abgespielt hat. Du kennst den Typ, den du Düd nennst. Wie hast du ihn kennengelernt?
Ich kannte den anscheinend schon vorher, war mir aber dessen nicht bewusst. Was er für ein Business betreibt. Ich habe den ein paar Mal gesehen. Er ist der Mann einer guten Bekannten von mir, der immer so im Hintergrund blieb und uns, die Freundin von seiner Frau, offensichtlich gemieden hat. Bei einer Party kamen wir uns näher. Und als ich ihn fragte nach dem Grund, warum er sich immer so zurückgehalten hat, ob das jetzt nur an meinem Beruf, nämlich Journalist, lag oder an anderen Umständen, hat er es rumgedruckst und dann gesagt, ja, es lag auch daran, ich habe etwas gemacht, was ihr nicht wissen solltet. Es war sein Alibi. War das Lügen zu viel. Und dann kam raus, er hat eine Plantage betrieben und wartete gerade, er hat es mir auch nur deswegen erzählt, muss man sagen, weil er war schon aufgeflogen.
Okay.
Er hatte schon eine Verhandlung hinter sich und deswegen konnte er auch solchen gierigen Schreibern wie mir solche Informationen überhaupt geben, weil er gerade auf seine Berufungsverhandlung wartete.
Wie darf ich mir ihn denn vorstellen? Also du willst ihn natürlich jetzt nicht öffentlich machen, also weil er natürlich jetzt gerade im Knast sitzt, aber trotz alledem, was war das für ein Typ? Hätte man da drauf kommen können, dass der so ein Business betreibt?
Also ich glaube, wenn man, sagen wir mal, wie ich, Lust hat auf extrovertierte, exaltierte Typen, wo man auf der Party sofort merkt, will man da vorne sitzen, wo sich alle gut unterhalten oder da vorne, wo sie schon so ein bisschen durchdrehen, dann geht man sofort zu ihm, weil er viel auf ist. Es ist so ein sehr lustiges, extrovertiertes Kerlchen. Man hätte alles vermutet, aber nicht das. Unter anderem, ehrlich gesagt, weil ich noch nie vermutet habe, irgendwo einen Plantagenbetreiber getroffen zu haben und auch nicht weiß, wie die aussehen. Aber er sah skurril, er sah ein bisschen aus wie so ein Szenetyp, so ein bisschen bunte Klamotten, ein bisschen schrill. Man hätte in irgendeinem kreativen Beruf, hätte ich wahrscheinlich normalerweise vermutet, aber das war mir neu.
In Deutschland ist der Anbau von Cannabis verboten und genau das ist ja auch das Problem des Düds. Heute sitzt die reale Person im Knast und verbüßt eine mehrjährige Haftstrafe. Im Buch liest sich vieles sehr spaßig. Wie sah die Realität denn wirklich von ihm aus?
Ich glaube, es gibt beides. Es gibt, sagen wir, für uns Normalos, die damit nichts zu tun haben, sind viele Begebenheiten, die teilweise auch durch die Illegalität bedingt werden, wirken erstmal skurril witzig. Ja, ob da nun der Elektriker irgendwie mit der Tüte über dem Kopf in die Anlage gefahren werden muss.
Ja, weil ich meine, er kann nicht einfach ins Branchenbuch gucken und sagen, guten Tag, ich habe hier ein Problem mit meinen Wärmelampen.
Das geht ja nicht so, ne? Hey, ich habe gerade hier einen super kurzen auf meiner illegalen Plantage. Das geht nicht. Oder ich habe einen Fall geschildert, der ist an einen echten Fall angelehnt, wo es einen Überfall auf die Plantage geht. Das ist nicht schön, wenn eingebrochen wird, aber ich kann nicht die Polizei rufen. Mhm. All das ist sozusagen aus unserer Perspektive witzig. Es ist weniger witzig, wenn man drinsteckt. Ich habe auch versucht aufzuzeigen, dass es dort natürlich zum Beispiel auch das Element der Gewalt gibt, weil es eben keinen Staat gibt, der dort für Ordnung sorgt. Auch das ist ein Problem. Das kann man witzig beschreiben. Das ist natürlich überhaupt nicht witzig. All das habe ich versucht so unterzubringen, dass es so lustig ist, wie es für uns, die von draußen drauf gucken, ist, aber genauso ernst auch in seiner ganzen Vielfalt beschrieben wird, wie er es empfunden hat und wie die Leute, die dort in dieser illegalen Welt leben und arbeiten, es sehen.
Wie viel musstest du denn dazu erfinden, damit es sich dann jetzt so liest, wie wir es jetzt im Buch vor mir vor uns liegen haben?
Einiges. Also sagen wir so, es gibt ja den Aspekt des Technischen, das ist der Anbau, so funktioniert der Handel mit diesem Stoff. Das ist alles schon sehr akkurat. Nicht nur aus einer Quelle, er war eine von vielen Quellen, sondern auch, ich habe mit Growern anderen gesprochen, mit Growshop-Besitzern. Das ist alles wirklich sehr akkurat. Aber was, sagen wir mal, den Roman zum Roman macht, nämlich die Familiengeschichte und auch die ganze Legalisierungsdebatte unter uns, fast unter uns, auf dem Radio so fast unter uns. Legalisierungsdebatte war jetzt nicht sein Lieblingsthema, darüber hat er nicht nachgedacht, sondern der hat sein Geschäft betrieben. Ich fand aber, natürlich möchte ich diese Aspekte der Diskussion möglichst unpädagogisch und unterhaltsam auch in dem Buch integrieren, weil das ist ein wichtiger Kosmos. Deswegen war der Roman auch die bessere Form als jetzt einfach nur eine Autobiografie.
Was hast du denn bei deiner Recherche zu diesem Buch über Deutschland herausgefunden, was dir vorher nicht so klar war? Also kifft zwei Drittel Deutschlands oder welche Erkenntnisse hast du bekommen?
Es gibt wirklich, ich habe das als Parallelwelt bezeichnet. Und ich glaube, es gibt viele Parallelwelten in Deutschland. Jede kleine Subkultur mag eine sein, aber das ist eine große. Es wird seit vielen Jahrzehnten in Deutschland mittlerweile gekifft. Das fing Ende der 60er Jahre an. Mittlerweile sagt selbst die Drogenbeauftragte, dass ein Viertel, 26% der erwachsenen Bevölkerung zwischen 18 und 60 gekifft hat. Und diese Welt existiert sozusagen neben der normalen Welt. Und in dieser Welt ist Kiffen normal. Keiner regt sich drüber auf. Es ist klar, dass man irgendwo diesen Stoff kaufen kann und niemand hat irgendein Problem damit. Und trotzdem gibt es immer noch den Gegensatz, dass man natürlich ein großes Problem kriegen kann, weil der Staat das immer noch anders sieht. Das ist das Überraschende. Der Gesetzgeber hinkt der öffentlichen Wahrnehmung deutlich hinterher. Mittlerweile gibt es viele Bürgergruppen, die überhaupt nicht mehr verstehen, dass diese Gesetze noch existieren. Und viele glauben auch, dass die aktuellen Probleme, die wir teilweise haben, durch diese anachronistischen Gesetze bestehen. Also es gibt eine Parallelwelt, aber das ist ja auch mittlerweile, es wird immer intensiver diskutiert.
Rainer Schmidt ist der Autor des Buchs Die Cannabis GmbH. Wahrscheinlich gibt es kaum ein Land auf der Welt, wo nicht gekifft wird. Es gibt aber nur ganz wenige Orte, wo man legal Cannabis konsumieren kann. Deutschland gehört nicht dazu, auch wenn hier die Debatte über eine Legalisierung immer wieder aufkommt. Ich meine, in geringen Mengen darf man Cannabis mittlerweile benutzen oder beziehungsweise haben.
Auch da könnte man jetzt rechtsphilosophische Seminare darüber abhalten. Der Konsum an sich ist nicht strafbar. Es heißt, es ist eine nicht strafbewehrte Selbstschädigung. Nur, wie wir alle merken, konsumieren kann man nur, wenn man es besitzt und wenn man damit handelt, wenn man es vorher erwerben muss. Und das ist dann sofort wieder strafbewehrt. Allerdings haben viele Bundesländer, sagen wir, Toleranzgrenzen eingeführt. Ein paar Gramm gehen meistens noch durch, aber ein Verfahren kann man immer bekommen. Es wird dann nur eingestellt.
Rainer, ist dein Buch ein Plädoyer für die Legalisierung von Cannabis?
Also zunächst hoffe ich, dass es ein unglaublich lustiger, spannender, unterhaltsamer Roman ist. Und es soll aber auch gleichzeitig die ganze Bandbreite des Problems aufzeigen. Ich hoffe, sagen wir mal, in einem zweiten Schritt ist es durchaus vielleicht ein Beitrag, um aufzuzeigen, was es für eine Parallelwelt gibt, wie dort gelebt wird und auch wieder gedacht wird. In diesem Buch tauchen alle Argumente eigentlich für eine Legalisierung, aber ehrlich gesagt auch alle Argumente gegen eine Legalisierung auf. Weil es gibt natürlich auch bedenkenswerte Stimmen. Der Schutz der Jugendlichen ist zum Beispiel ein Problem natürlich. Es gibt Leute, die naiverweise sagen, ja, ey, klar, kiffen ist total okay und es ist alles gesund. Mhm. Auch das ist natürlich genauso verbohrter ideologischer Quatsch, wie einfach auf dem Weiter-Durchführen der aktuellen Gesetze zu bestehen. Also ich glaube, es kann hoffentlich vielleicht ein Diskussionsbeitrag sein, der als keiner gedacht war.
Mhm. Was spricht denn aus deiner Sicht gegen eine Legalisierung?
Gegen eine Legalisierung, da müsste ich jetzt schon lange drüber nachdenken. Es fällt mir eigentlich nicht viel ein, weil ich glaube, ich komme aus Berlin. Es gibt dort den vielleicht auch bundesweit bekannten Drogen-Hotspot Görlitzer Park. Ein Park, in dem Tag und Nacht sozusagen Dutzende, Hunderte von Dealern alles verkaufen an jeden. Mhm. Das ist der völlig unkontrollierte Schwarzmarkt. Das ist so der Albtraum eines jeden Vaters. Ich habe zwei kleine Töchter. Wenn ich mir vorstelle, die müssten irgendwann durch den Görlitzer Park gehen, Der wird mir Angst und Bange. Das ist aber das Ergebnis der aktuellen Drogenpolitik. Man muss sich einfach einsehen, es geht um Jugendschutz und Verbraucherschutz, der mit den aktuellen Gesetzen nicht erreicht wird. Aber die Leute kiffen sowieso. Mhm. Es geht nicht darum, wie schädlich ist das? Ja, natürlich sollen Jugendliche nicht kiffen. Völlig klar. Aber sie tun es jetzt, weil sie alles kriegen. Also sollte man meiner Ansicht nach überlegen, wie können wir die Ziele, die eigentlich mal mit der Drogengesetzgebung beabsichtigt waren, eigentlich erreichen. Übrigens ganz interessant jetzt der Blick nach Amerika, weil dort legalisiert worden ist. Und die Frage ist ja, hey, lass uns mal in Ruhe gucken, was machen die für Erfahrungen? Und zum Beispiel habe ich gelesen, verfolge das natürlich im Moment sehr intensiv, dass in Colorado, wo Anfang des Jahres auch der sogenannte Genusshanf legalisiert worden ist.
Sprich der THC-haltige, ja?
Ja, der THC-haltige ohne Rezept sozusagen. Mhm. Nicht nur für Leute, die krank sind, sondern einfach jeder kann da reingehen, kann sich eine Unze 28 Gramm kaufen. Der Schwarzmarkt in Colorado ist praktisch ausgetrocknet, weil niemand mehr einsieht, warum er bei dubiosen Gestalten irgendwo im Park Sachen kaufen soll, deren Qualität er nicht kennt, wenn es lizenzierte Abgabestellen. Die Folge dessen ist, für Jugendliche unter 21 gibt es kaum noch frei verfügbares Gras zu kaufen. Mhm. Natürlich kriegen sie jetzt, irgendwer bringt was mit, aber das Volumen, das denen sozusagen so zur Verfügung steht, ist deutlich geringer geworden. Finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Darüber muss man ja mal reden können.
Also in Amerika ist es ja nicht überall legalisiert, sondern wirklich nur in einigen Staaten. Zuletzt kam meines Wissens Oregon dazu und selbst Barack Obama hat ja gesagt, dass THC nicht gefährlicher als Alkohol ist. Hat Angela Merkel schon bei dir angerufen, um deine Expertenmeinung zur Legalisierung einzuholen?
Ich starre den ganzen Tag aufs Telefon und diese Nummer kommt nicht. Was ist da los? Nein, aber ich hatte für eine andere Geschichte Fragen geschickt an die Drogenbeauftragte Marlene Mortler. Und es ist eindeutig, dass sie sich gegen eine Legalisierung ausspricht. Sie sagt, der Bereich des Medizinalhanf, also für therapeutische Zwecke, der muss ausgebaut werden. Der ist in Deutschland noch sehr klein. Es gibt nur 270 Patienten, denen die Bundesopiumstelle oder das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte das erlaubt. In Amerika war das ein Hauptgrund, es zu legalisieren, zumindest für Kranke, weil es sehr gut bei der Schmerztherapie eingesetzt werden kann. Die Drogenbeauftragte, als sozusagen die Sprecherin von Frau Merkel in diesem Zusammenhang ist, strikt dagegen. Die Argumente von ihr leuchten mir nicht ein, weil sie immer sagt, der Jugendschutz. Aber alle Praktiker sagen, ja, dann guck dir doch mal an, was ist denn auf den Straßen los? Da wird kein Jugendlicher geschützt.
Die Cannabis GmbH heißt, das Buch von Rainer Schmidt ist wirklich sehr unterhaltsam und es geht da um den Dude, eine wirklich wahre Geschichte. Du kennst ihn, wie geht es ihm heute? Ich meine, er sitzt im Knast, ist er eigentlich dann jetzt zum Beispiel auf Turkey, also hat er körperlich dann doch Entzug?
Man muss sagen, er hat ja seine Berufung zum Beruf gemacht und seine Leidenschaft zum Beruf. Und er war ein leidenschaftlicher Kiffer. Er musste, bevor er in den Knast ging, damit aufhören, weil da wird sehr streng kontrolliert. Er hat mittlerweile ab und zu Freigang. Er könnte also theoretisch draußen kiffen. Das macht er aber nicht, weil er weiß, dass er dadurch diese Freigangmöglichkeit sofort verspielen würde. Er sagte, er hat es gerne gekifft, er vermisst es. Aber er ist nicht blöd genug, um es weiter zu treiben, weil nachts um 4 kommen nämlich dann die Kontrollen. Und wenn da was gefunden würde in seinem Urin, dann wäre es Schluss mit den Vergünstigungen. Sagen wir so, er sitzt nicht gerne im Knast, er hat mir da schauerliche Geschichten erzählt. Das ist alles sehr unangenehm. Der war ja vorher nicht vorbestraft. Ein unbescholtener, wenn man so will, Familienvater mit festem sozialen Umfeld. Das dauert noch einige Zeit, bis er wieder rauskommen wird. Sein Traum war immer eine lizenzierte Produktion in Kalifornien. Ich glaube, bis dahin wird es noch ein bisschen dauern und wahrscheinlich wird er aber früher rauskommen, bevor es in Deutschland soweit ist, weil danach sieht es im Moment wirklich nicht aus.
Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch und mal einen Einblick, dass wir einen Einblick bekommen konnten in die Welt eines Hanfbauers. Ja, das können wir alles nachlesen in die Cannabis GmbH von Rainer Schmidt. Danke dir.
Gerne.
Die Radio Wissen. Grünstreifen.